Die Weihnachtsfeiertage sind ja schon wieder vorüber. Ich sehe, da sind doch einige jetzt auch unterwegs. Verwandte besuche, Freunde besuche, Urlaub genieße. So, wenn ich so durchgucke, so, es hat noch Platz heute. Deswegen. So, ich freue mich aber über jeden, den ich heute Morgen sehe. Ich denke, wir haben alle schöne Weihnachtsfeiertage gehabt, wo wir Familie zu Besuch hatten, wo wir Gemeinschaft hatten. Ich denke, das ist eine wertvolle Zeit. Und es ist eine wertvolle Zeit auch für unsere Gesellschaft in Deutschland, dass einmal im Jahr wirklich sie alle wieder runterkommen und doch spüren auch Menschen, die überhaupt nicht gläubig sind, habe ich schon beobachtet, dass die Menschen spüren, denn Weihnachten, das ist etwas Besonderes, eine besondere Zeit, da freue ich mich drüber. Aber natürlich die Zeit von Weihnachten bis Neujahr ist auch die Zeit zwischen den Jahren, die Raum lässt, die wirklich die Möglichkeit gibt für einen Rückblick und auf das Vergangene, aber auch natürlich die Vorausschau auf die künftigen Tage. Rückblick haben wir ganz bestimmt schon gehabt, da hören wir vielleicht auch noch heute das eine oder andere Zeugnis, das wäre schön, wenn ihr uns da ein bisschen teilhaben lasst. Aber ich denke, ich nütze immer den letzten Sonntag im Jahr auch einen Vorausblick zu haben auf das kommende Jahr. Und ich bin schon immer jemand, der gerne guckt, was läuft denn eigentlich um mich herum, was läuft denn in der Welt, sagt man so. Und da ist mir doch fast wie jedes Jahr, auch dieses Jahr wieder eine Schlagzeile ins Auge gefallen. Es war in der Welt, die hat getitelt, Deutsche so pessimistisch wie seit einem halben Jahrzehnt nicht mehr. Deutsche so pessimistisch, ja, dachte ich ja, in welchem Land lebe ich denn? Das muss also wirklich gravierend sein. Laut Forscher Opaschowski, das ist so ein Forscherguru, der lebt in Hamburg, blicken nur 17% positiv ins kommende Jahr. 17% sehen das kommende Jahr positiv, der Rest ist eher bedenklich. Also das habe ich gedacht, Mensch, meine Güte, die unterscheiden das dann natürlich ganz akkurat. Die Jugendlichen sind da etwas positiver. Da sehen immerhin 28%, dass es ein gutes neues Jahr wird. Und die Älteren über 65, die sehen es dann mit 10% etwas weniger positiv. Und da dachte ich, ja, meine Güte, dann liege ich ja auch heute mit meiner Predigt wieder voll oder goldrichtig. Ich habe das Thema nicht zum ersten Mal. Ich predige es immer wieder anders, weil es, ja, das kommt auch ein anderes ist. Aber ich denke, wir als Christen haben den Auftrag, die Botschaft zu senden. Leute, schaut nach vorne, schaut auf Jesus, schaut auf Gott. Ein Zitat habe ich mal aus der Zeitung rausgerissen. Und das drückt da auch ein bisschen aus, wo ich merke, das bewegt das Volk. Da schreibt einer, das ist der Domenico Tedesco, Trainer vom Schalke 04. Also ein ganz gewöhnlicher. Ich bin ein Mensch, der sich immer sehr, sehr viel Sorgen macht. Wenn meine Frau Auto fährt und mit dem Kleinen unterwegs ist, mache ich mir Sorgen. Wenn sie alleine daheim ist, mache ich mir Sorgen. Und wenn Schalke verliert, natürlich als Trainer auch. Er befürchtet dann seine Entlassung wahrscheinlich. Also das Sorgen ist etwas, was uns umtreibt und somit auch sorgenvoll ins neue Jahr blicken. Wir als Christen, wir müssten eigentlich uns vornehmen, nicht so sorgenvoll reinzuschauen. Und trotzdem, wenn ich das Jahr anblicke, das auf uns zukommt, 2019, dann denke ich, ja, es ist schon einiges passiert, auch dieses Jahr, im Rückblick dann. Wachsende Fremdenfeindlichkeit, gab es dann wirklich Dinge, die uns wirklich wie um die Ohren geschlagen wurden. Chemnitz und so weiter, diese ganze Städte, Kandel und so weiter, das ist wirklich tragisch. Dann das Dieselfahrverbot betrifft mich persönlich. Ich soll ab 1. Januar mein Auto nicht mehr fahren dürfen, obwohl es halb so viel Sprit braucht wie das daneben. Aber gut, Dieselfahrverbot, das geht mir dann auch in die Substanz. Versteht ihr, was ich meine? Und dann haben wir immer noch einen Präsident in Amerika, der uns manchmal sehr überraschend seine neuesten Entscheidungen zukommen lässt. Dann haben wir mittlerweile wieder die Aufrüstung gegen vermeintliche Feinde mit Hyperschallraketen, die da entwickelt werden, um die Erde zu vernichten. Ja, meine Güte, also so beruhigt mich das Ganze nicht. Und für alle Aktienbesitzer heute Morgen, schade, ist der Stefan jetzt raus gerade, gell, ja, der wüsste das. Ja, mit den Kindern, alles klar. Weil der, als Banker, der weiß ja da schon Bescheid. Mit den Aktienkursen, die sind ja im Gegensatz in den letzten 10 Jahren dieses Jahr auf Talfahrt und das beunruhigt alle die, die viele Aktien haben. Ich habe keine und somit geht mir das sonst wo vorbei. Aber gut, ich habe auch nichts verdient all die Jahre. Aktienkurse fallen, machen Sorgen fürs neue Jahr. Dieser Text, den uns Jesus mitgibt über das Thema Sorgen, wisst ihr, in welchem Kontext er steht, in welchem Zusammenhang? Er steht tatsächlich im Zusammenhang des Schätzesammelns. Da dachte ich auch, das ist ganz gut. Vers 19 in Matthäus 6. Da tadelt Jesus das Schätzesammeln. Aber auch in diesem Jahresende möchte ich die Worte Jesu vorlesen. Und das sind Worte, die wie Balsam auf unsere Seele gedacht sind. Darum sage ich euch, gerade im Hintergrund dessen, dass Jesus sagt, man solle nicht so viel Schätze sammeln. Darum sage ich euch, sagt Jesus, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzufügen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Felde so kleidet, das noch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er da nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage habe. Den kleingläubigen Schätzesammler im Zusammenhang der Bergpredigt sagt Jesus das. Er rät den Sparer der damaligen Zeit, sorgt euch nicht. Und das sagt er durchaus vertrauensvoll. Ich sage, danke, Herr Jesus, für den Rüffel, den du uns mal wieder gibst. Aber ich frage mich schon, wie machen wir das, uns nicht zu sorgen? Es liegt unserer schwäbischen Seele ja geradezu im Erbgut. Ha ja, dass man uns Sorge macht. Es geht gar nicht anders, und Schwabe zumindest nicht. Man merkt mir das vielleicht nicht immer an, aber ich selber bin auch ein Mensch, der immer wieder sich seine Sorgen macht. Eigentlich eher ein ängstlicher Mensch. Nicht immer, aber manchmal kann ich das auch sein. Das Vertrauen, das wird schon. Das muss ich mir dann selber sagen. Da muss ich mich selber motivieren. Ich habe also tatsächlich auch eine vorsichtige Seite in mir. Das merkt man, dass ich keine Aktien habe. Das ist meine vorsichtige Seite, dass ich durchaus auch mal ein Bedenkenträger sein kann und in Gefahren auch in ihrer Entwicklung schon sehen kann. Das ist ja schon auch etwas Anstrengendes. Aber inzwischen sehe ich auch das Positive. Ich sage mal, Mensch, da bist du jetzt kein Schisser, sondern das ist durchaus auch positiv, denn irgendwer muss die Dinge ja auch sehen, die uns bedrohlich entgegenkommen und muss den Finger dann manchmal auch in die Wunde legen und sagen, da müssen wir drauf aufpassen, dass uns das nicht hier über den Kopf wächst. Und doch kann ich jeden verstehen, der bei dem Text, den ich gerade vorgelesen habe, die Augen rollt, wenn Jesus beim Thema Sorgen anfängt, über Blume und Vögeln zu sprechen. Das ist ja eher was für Kinderstunden, ne? Könnte man meinen. Sich Sorgen zu machen scheint schon ein grundsätzliches Problem, ein menschliches Problem zu sein. Nicht erst nur heute, sondern auch damals, zur Zeit Jesu. Zumindest kenne ich genügend, die dafür anfällig sind, in meinem Bekanntenkreis zumindest. Und im Grunde wissen wir alle, dass Jesus ja auch recht hat mit dem, was er sagt. Sich Sorgen zu machen bringt ja im Grunde genommen nichts, sondern macht uns das Leben schwer. Und raubt uns irgendwo auch unsere Lebensenergie. Wenn wir dann nachts aufwacht und dann zu uns dann von Sorgen umgetrieben werden, können wir nicht schlafen. Das raubt uns die Lebensenergie. Die Gehirnforschung, habe ich gelesen, soll herausgefunden haben, dass das menschliche Gehirn so gebaut ist und so gestrickt ist, dass die
negative Gedanken, die neuronal verarbeitet werden, folgendermaßen funktionieren. Negative Gedanken, die fließen sofort in unser System da oben ein. Also wir haben negative Gedanken und reagieren dann auch sofort. Augenblicklich werden sie ein Teil von uns. Bei positiven Gedanken ist es anders. Was bei negativen Gedanken sofort funktioniert hat, wir sind da sofort in Verteidigungshaltung und in Obachthaltung, in Aufpassenhaltung. Das ist bei den positiven Gedanken genau umgekehrt. Wenn wir positive Erlebnisse sehen oder erleben, dann müssen wir uns mindestens, das ist gewaltig, 15 Sekunden darauf konzentrieren, sie 15 Sekunden wahrnehmen, bis sie Teil von uns werden. Und das ist zwischen sofort und 15 Sekunden sind es Welten. Wenn wir uns nicht darauf konzentrieren, auf diese positive Dinge, ihr kennt es, wenn ihr spazieren geht und ihr guckt auf die Schwäbische Alb und sagt, oh, großartig, diese Natur. Da braucht's einfach seine Zeit, bis wir das wahrnehmen, sonst perlert die ganze positive, schöne Eindrücke in uns ab, wie das Wasser bei der Ente auf dem Gefieder. Also das braucht. Das Gute muss Zeit haben, dass es ein Teil von uns wird, ein Teil unserer inneren Struktur. Fazit: Was uns ängstigt, prägt uns leichter als das, was uns freut. Die Sozialwissenschaftler, die erklären uns das jetzt alles ganz locker. Ich bin nur ganz kleines bisschen Sozialwissenschaftler. Die sagen uns in unserer Menschwerdung, da gab's eine Phase, wo es die große Mammute und Elefanten gab und da musste man sofort entscheiden, muss ich fliehen oder kann ich bleiben? Also diese Fluchtreaktion, die ist uns da noch eingebaut. Und dieser Fluchtreaktion soll man diese 15 Sekunden Betrachtung des Guten entgegensetzen. Ich denke, wenn Jesus uns hier diesen Text mit auf den Weg gibt, der hat doch einige Verse, dann hat das diese 15 Sekunden, um Teil von uns zu werden. Jesus' Aufforderung, sorgt euch nicht, kam sogar schon als Bestseller auf dem Buchmarkt. Jemand, der älter wie 20 ist, kennt das Buch wahrscheinlich, Sorge dich nicht, lebe. Geschrieben von Carnegie, war monatelang weltweit in den Charts. Zumindest muss man das wahrnehmen, auch wenn man selber nicht Gläser hat. Also man merkt, wenn ein Buch so lange in den Charts ist, dann interessiert es die Leute, dann hat es was mit dem Leben der Menschen zu tun. Wir wissen, dass Jesus damit recht hat. Und wenn er später ironisch fragt, wer kann mit Sorgen sein Leben verlängern, dann wissen wir doch genau, dass diese Frage eigentlich rhetorisch gemeint ist. Niemand kann mit Sorgen sein Leben verlängern. Wir wissen, dass sich Sorgen nichts bringt, ja sogar schädlich und ungesund sein kann. Dann gehen wir nach Hause und sorgen uns weiter. Also das Wissen ist da, es ist eigentlich Blödsinn, sich so sehr zu sorgen. Und dann gehen wir nach Hause und dann geht's gerade so weiter wie vorher. Die Gefahr haben wir heute Morgen auch. Predigt drüber und dann geht er noch alle raus, trinken Kaffee und sorgen euch weiter. Also aufpassen, wir sollen uns nicht weiter drehen in unserer Sorgenschleife. Ich glaube, Sorgen zu machen ist unsere Antwort darauf, dass wir befürchten, da haben wir keine Kontrolle mehr drüber. Wer sich sorgt, der spürt, da habe ich keine Kontrolle drüber. Es irritiert uns maßlos, es ängstigt uns bis ins Mark, dass unser Einfluss auf unser eigenes Leben so gering sein kann. Das macht uns Sorge, es macht uns Angst. Indem wir uns nämlich sorgen, reden wir uns zumindest ein, wir seien nicht ausgeliefert, wir wären immer noch Herr der Lage. Das suggeriert uns das Sorgen. Wir hätten immer noch die Kontrolle in unserem Leben. Obwohl wir natürlich wissen, dass das sehr oft auch Quatsch ist. Vieles können wir eben nicht kontrollieren, können wir nicht beeinflussen. Das passiert dann natürlich in der unterbewussten Ebene. Und ich glaube, das reicht auch heute Morgen nicht, wenn ich jetzt euch nur ganz oberschlau sage, weißt, alle die Dinge, worüber du dich sorgst, da trifft 99% sowieso nicht ein. Beruhigt euch das? Also mich zumindest nicht. Und wenn wir das Sorgen dann loslassen, meinen wir könnten das Leben, da könnten wir das Leben dann wieder im Griff haben. Das Leben könnte nicht mehr mit uns machen, was es will. Und das denken wir, obwohl wir wissen, dass unsere Sorgen ja nicht wirklich so groß in unserem Leben Einfluss haben. Wir denken nur darüber nach, es bewegt uns nur. Wir Menschen sind eigentlich, dachte ich, schon seltsame Wesen. Da braucht es tatsächlich Sozialwissenschaftler und Psychologen, um uns zu begreifen. Und deswegen ist es wichtig, was Jesus uns hier sagen will. Ich erkenne einige Übungen, wenn ich den Text lese, in Jesu Worten, die den Druck, die Sorgen auf uns machen, etwas mildern können, beseitigen können. Und ich glaube wirklich, dass das Übungen sind. Bei einer Übung ist es ja so, sagt ja schon der Name, man muss sie wiederholen. Es braucht Zeit, sie zu lernen. Aber das Schöne einer Übung ist, es heißt Übung und nicht Könnung. Man muss das nicht sofort gleich hundertprozentig beherrschen. Was ich im Text entdecke, ist, dass Jesus uns lehrt, dass Gott, der Vater, uns zugewandt ist. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euer Leib, um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Gott ist uns zugewandt. Auch wenn Jesus hier über konkrete existenzielle Bedürfnisse spricht, die wir heute in der Form gar nicht mehr haben. Ich war in Rumänien und Bulgarien gewesen, mit so einem, es ging um den Transport von Kleidungsstücke, die wir reichen Deutschen dann in die Säcke stoppen, und dann geht das Ganze dann Richtung Osteuropa. Und da dachte ich, also Sorge um Kleidung haben wir heute nicht mehr. Weil sonst könnten wir uns an den Kleidersäcken bedienen, die wahrscheinlich auch in Göppingen überall rumstehen. Und doch war es damals natürlich noch ein Bedürfnis. Die Menschen damals waren sehr arm. Die hätten gucken müssen, dass sie jeden Tag Brot auf den Tisch gekriegt hätten. Das war das Einzige. Und zu trinken gab es damals überwiegend Wasser. Wer Wein hatte, war dann schon Hochzeit angesagt oder so. Und in diese magere Zeit hinein, wo eben nicht Überfluss war, sagt Jesus, seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie, und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Linien auf dem Felde an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das noch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, soll er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Da klingt so ein bisschen Kritik im Text mit, ihr Kleingläubigen. Das muss ich mir schon anziehen, dieses Wort. Warum sollt ihr nicht sorgen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dessen alles bedürft. Gott weiß, was wir brauchen. Ich denke mal, das ist eine ganz wichtige erste Erkenntnis. Gott ist uns zugewandt und weiß, was wir bedürfen. Aber wir sagen uns, ja, wie naiv ist denn Jesus jetzt? Jetzt sagt er, Kleidung und alles, das Ganze erzählt er uns. Weiß er denn nicht, was uns in Göppingen heute Morgen Sorge macht? Weiß er nicht, wie schlimm es ist, nachts nicht schlafen zu können, weil uns die Angst vor dem nächsten Arztbesuch umtreibt, was denn bei den Befunden rauskommt? Kann er sich denn das nicht vorstellen? Es geht ja nicht um Kleider, den Kleidersack wandern. Es geht um meine Gesundheit, die eventuell mein Leben bedrohen kann. Weiß er denn nicht, wie bedrückend es ist, wenn wir rauf und runter kalkulieren müssen, ob wir mit der Rente, die wir haben, überhaupt über die Runden kommen, oder mit dem, was wir als Mindestlohn bekommen, 8,50 Euro. Ich erinnere, dass wir mit dem wenigen Geld über die Runden kommen. Weiß er denn das nicht? Und ich denke doch, er weiß es. Fällt Jesus denn nichts Besseres ein, als zu sagen, sieh dir die Vögel an, schau dir die Blumen an, die leben doch auch. Es klingt doch banal, wenn man das ins Verhältnis setzt zu dem, was uns wirklich Sorgen macht, was uns umtreibt. Gesundheit, Geld und die andere Dinge. Ich frage mich, wie komme ich nächstes Jahr ins Geschäft, wenn ich mit meinem Diesel nicht fahren darf. Ich muss gucken, wo kriege ich ein Auto her. Das ist doch das mit den Kleidern banal. Ich bekenne ihm meine schlimmsten Sorgen, und er fängt an. Jesus fängt an, über Blumen und Vögel zu schreiben oder zu predigen. Das ist eigentlich schon eine Herausforderung, zumindest für mich. Aber der Clou ist ein anderer. Jesus zeigt uns Blumen und Vögel und erinnert uns dadurch daran, dass diese Mitgeschöpfe, das sind ja Mitgeschöpfe, aus Gottes Güte leben. Die machen gar nichts. Die machen der Schnabel nicht auf, die klagen nicht, die schreien nicht um Beachtung. sind einfach nur da, weil Gott sie geschaffen hat. Und die dürfen aus Gottes Güte rausleben. Das ist eine ergreifende Schlichtheit, eine ergreifende Schönheit, wenn wir uns an Blumen erinnern. Aber Gott sorgt für diese Geschöpfe, für seine Geschöpfe. Und wenn er über Blumen und Vögel sorgt, wieso sollte er dann nicht für mich persönlich, für dich persönlich sorgen? Jesus sagt, wir brauchen uns einfach ein paar Sorgen weniger machen, weil Gott für uns sorgt. Deswegen können wir entspannen. Gott ist uns zugewandt, er ist engagiert in unserem Leben. Gott ist auf unserer, auf deiner Seite, auch heute Morgen, auch im neuen Jahr. Klingt wie Binsenweisheit, ändert aber wirklich alles in 2019. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Bedeutet, ihr seid Gott wertvoll. Ihr seid Gott kostbar. So sehr mich auch zunächst der Blume- und Vogelvergleich dahin genervt hat, so interessant kann auch eine Übung werden. Jesus spricht ja von der Schöpfungsseite her. Blume, Vögel, das ist ja alles, hat alles mit der Schöpfung zu tun. Und wenn du genau liest, sagt er eben nicht, denke doch mal über die Vögel und diese Blumen nach. Oder diese Lilien. Sondern im Text heißt es, seht die Vögel unter dem Himmel an, schaut die Lilien auf dem Felde. Hat also was mit dieser Wahrnehmung zu tun. Gottes Sorge für seine Schöpfung und damit für dich und für mich kann man nicht nur denken. Es soll also nicht nur hier drüber laufen, über unseren Intellekt, sondern es muss gesehen werden, wirklich ganzheitlich wahrgenommen werden. Blumen kann man auch riechen. Man soll sehen und schauen, die Güte Gottes. Die muss man sich wirklich anschauen in der Natur, bei den Vögeln, den Blumen und bei den Bäumen. Übung Nummer 1 wäre also, sehen und schaue, dass Gott gut ist, dass Gott gütig ist, dass Gott uns zugewandt ist. Und da können wir natürlich können wir Übungen machen. Wir können ja zum Beispiel Spaziergänge machen. Ich denke mal in Göppingen und Umgebung, der Alpbrand ist wunderschön, hier Übungen zu machen, wie Spaziergänge in die Natur raus und zu bestaunen, was Gott gebaut, gemacht hat, geschenkt hat, ist großartig. Wir sehen, wenn wir in die Natur rausgehen, all die Blumen und Bäume und so weiter, und wir wissen, die haben überhaupt kein Problem mit dem Bankkonto, die haben überhaupt kein Problem mit den Sorgen wie ich, ob sie jetzt noch Diesel fahren dürfen oder nicht. Das sind einfach Geschöpfe, die Gott geschaffen hat. Und es wäre gut, wenn wir uns da 15 Sekunden und mehr Zeit nehmen, um sie zu betrachten und zu sehen, dass sie durch Gottes Güte und Gnade, durch sein Wort geschaffen worden sind, dass sie Teil seiner Schöpfung sind. Also es ist gut, einfach mal sich das auf sich das wirken zu lassen. Das zweite ist die realistische Einsicht. Das Leben ist nicht immer verstehbar. Es ist das eine, wir sehen, dass Gott wirklich so Großes schafft und wir sind Teil davon. Das zweite ist das Leben. Wir wollen ja immer alles verstehen bis ins Detail. Aber das funktioniert nicht immer. Das Schwierige am Leben ist, dass es eben auch schief gehen kann. Ich weiß nicht, ob es jeder weiß. Ich habe es vielleicht schon mal gesagt. Also ich bin ein Glücklicher. Ich habe es geschafft, dass 3 meiner Arbeitgeber insolvent gegangen sind. Nicht einer 3-mal, sondern 3 verschiedene. Wer kann da konkurrieren mit mir? Seht ihr? Ich bin der Einzige. Also ich habe erlebt, das Leben läuft nicht immer so, wie ich mir das vorstelle. Ich habe zig Kollegen, Freunde und wahrscheinlich auch euch, die sagen, ich bin schon 40 Jahre beim gleichen Arbeitgeber angestellt. Da ist das Gnade vom Herrn, wunderbar. Aber ich habe es anders erlebt. Das ist sicherlich einer der Gründe, warum sich Sorgen machen manchmal ja durchaus näher ist als nur frohlocken. Weil ich spüre, in meinem Leben habe ich eben nicht 100% Kontrolle über alles. Ich habe nicht über die Buchführung, nicht über die wirtschaftliche Führung der Unternehmen Einfluss. Das müssen die selber machen, das ist nicht mein Job. Und wenn man 3-mal erlebt hat, dass eine Firma Insolvenz angemeldet hat, wisst ihr, wie man sich dann fühlt bei der aktuellen Firma? Es könnte wieder schief gehen. Und dann macht man sich schon wieder Sorgen. Berechtigt. Aus der Perspektive natürlich. Und so sehr wir auch glauben, dass Gott für uns sorgt, so sehr sehen wir doch, das Leben läuft nicht immer so rund, wie ich mir das wünsche. Und daher steckt auch dies in unserem Text, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung, sagt Jesus am Anfang. Das Leben ist doch mehr. Wir haben nicht alles im Griff, es kann auch mal schief gehen. Dooferweise ist das Leben größer und komplexer als meine Bedürfnisse. Ich wünsche mir, bei einer Firma seit 40, 50 Jahren beschäftigt zu sein, aber das ist halt mein Bedürfnis. Mehr aber auch nicht. Denn wir erhalten nicht immer im Leben das, was wir uns wünschen. Da bin ich sicherlich mit der Erkenntnis nicht der Einzige. Theoretisch wissen wir ganz natürlich, dass wir nicht alles erreichen können, dass nicht immer alles glatt laufen kann. Aber wenn wir es dann erleben, dann kann es ganz schön brutal werden. Wer aber unter euch kann mit seinen Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle hinzufügen, fragt Jesus im Text. Natürlich keiner. Wir wissen das. Niemand kann sein Leben verlängern, nicht mit Sorgen und nicht mit etwas anderem. Keiner von uns hat das Leben einfach so im Griff. Ich glaube, jeder von uns hätte lieber ein Leben mit Glücksgarantie. So als Schwabe geboren, dann läuft immer alles glatt. Nee, es ist zwar ein frommer Wunsch von uns, klappt aber nicht. Den gibt's nicht. Es gibt unzählige Esoteriker und Lebensratgeber, die sagen uns das, die predigen uns das. Aber das sind Lügner. Es sind Lügner. Die Schamanen, die da mittlerweile zuhauf in jeder Ecke in Deutschland ihre Büros aufmachen, das sind Lügner, die uns mit einfachsten Dingen, die verkaufen das Wasser dann, selbst das Hennewasser, als das durchläuft dann irgendeinen Filter und wenn man das dann trinkt, bleiben wir unser Leben lang gesund. Solche Botschaften hören wir heute, aber das sind Lügen. Und das sagt Jesus hier nicht. Das ist alles Quatsch mit Zuckerguss. Mir gefällt, dass Jesus hier mit offenen Karten spielt, dass er ehrlich ist. Er lässt keinen Zweifel daran, dass Gott uns liebt. Das nicht. Das sagt er uns. Und trotzdem verschweigt er nicht, dass manche tolle, schöne, wunderschöne, gekleidete Lilie, die schöner gekleidet ist wie Salomo, eben auch mal abgemäht werden kann und ins Feuer kommt. Diese Spannung bleibt im Leben, dass es eben auch mal anders laufen kann. Und wenn es stimmt, was er gesagt hat, dass unsere Sorgen immer auch einen Versuch zeigen, dass wir das Leben im Griff haben wollen, dann werden wir solange unter der Last der Sorgen leiden bis ins Ende unseres Lebens. Wenn wir nicht entdecken, dass Gottes Güte größer ist als unsere Sorgen und uns trotzdem trägt. Wir sind im Verhältnis zu der Welt sowieso, das muss man sich immer wieder sagen, wir Menschen, wir pendeln immer auf die eine oder auf die andere Seite, aber neulich habe ich gelesen, wie groß eigentlich alles um mich herum ist, was Gott geschaffen hat. Und ich muss es reduzieren, ich war neulich bei einem Professor, durfte ich sein, Professor Schimmel aus Karlsruhe, da am KIT, ich glaube, du kennst das noch am ehesten. Also jemand mit so einem Kopf und der hat erzählt über das Universum und da bin ich total erstaunt gewesen. Aber reduzieren wir es auf eine kleine Geschichte. Das Raumschiff Explorer, ich weiß nicht, ob es jemand kennt, das ist ja 1977 ins All geschossen worden mit dem Ziel, unsere entfernten Sonnensysteme zu entdecken und da Daten zu sammeln. Und 1977 ist es abgeschossen worden. Das Ding ist ja relativ schnell. Und erst Mitte unserer 2000er Jahre, also so circa 2050, wird es am Rand unseres nächsten Sonnensystems sein. Also es braucht von 77 bis 2050, um am Rand des nächsten Sonnensystems zu sein. Und dann braucht es noch weitere 40.000 Jahre, bis es zum nächsten Sonnensystem angekommen sein soll. Merkt ihr, das sind Zahlen, Dimensionen, die sprengen meine persönliche Vorstellungskraft. Da kann man Zahlen anschreiben mit einem ganzen Haufen Nullen. Wenn man es einen Kilometer ausdrückt, die blicke ich schon gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die ausspricht. Aber das Universum, das Gott geschaffen hat, das ist viel größer als mein kleiner, beschränkter Kreis da in Rudersberg. Wir können uns die Entfernung oft nicht vorstellen. Ich mir nicht. Und dann merke ich dann ganz schnell, ich bin ja eigentlich wirklich auf meinem kleinen Golfbälle da auf dieser Welt und bin eigentlich gemessen an dem, was wirklich von Gott geschaffen ist, bin ich da relativ klein. Was Gott geschaffen hat, ist weit, weit viel, viel größer. Die gute Nachricht ist aber, dass Jesus diesen Gott unseren Vater nennt. Bei all diesem gigantischen Universum darf ich wissen, auch wenn ich hier auf meiner kleinen Erde sitze und hier heute Morgen in Göppingen bin, weiß ich doch, Gott ist unser Vater. Trotzdem, trotz allem, trotz all den Sorgen, die ich mir mache, Gott ist unser Vater. Und er sagt, dass er uns nahe ist, dass er Interesse an meinem Leben hat, auch im Jahr 2019. Schlechte Nachricht ist, dass wir Gott und das Leben manchmal nur in Ansätzen verstehen, begreifen können, die Dimensionen. Aber die gute Nachricht ist, Gott ist unser Vater. Und so ist es auch mit der zweiten Übung, die er uns vorschlägt. Es ist eine Lektion in Demut, dass man mal ins Verhältnis bringt, was uns eigentlich umtreibt. Fang wieder bei der Schöpfung an. Stell dich zum Beispiel bei einer der Spaziergänge Richtung Schwäbische Alb einmal, da gibt's ja diese großen Bäume, Buchen, Eichen und so weiter. Und stell dich mal vor so einen Baum hin und dann mach dir mal Gedanken drüber, wie lang der Baum schon dort steht. Wir haben Bäume, die sind im 30-jährigen Krieg gepflanzt worden, stehen heute noch. Und dann stehe ich da vor einer Rieseneiche bei uns in Rudersberg, gibt so eine und sagt mir, du meine Güte, was hat dieser Baum schon alles erlebt? Wie viele Menschen sind geboren, wie viele gestorben, wie viele haben geheiratet? Also wahnsinnig. Und dann merke ich, von Gott geschaffen, Gottes Geschöpf. Und ich darf sehen, dass doch ich selber im Verhältnis zu diesem Baum, heute sorge ich mich wegen morgen, und dieser Baum steht schon seit dem 30-jährigen Krieg, weil Gott gewollt hat, dass er wächst, dass er da steht. Und Gott hat für ihn gesorgt, hat dafür gesorgt, dass er Wasser bekommt, dass er gedeihen konnte, auch im Jahr 2018 mit der großen Dürre. Gott hat immer geschaut und geguckt, dass dieser Baum wachsen kann und gedeihen kann. Und dann staune ich vor dem, was Gott in unserem Leben tut, tun kann. Und der gleiche Gott, der diesen Baum versorgt hat, denke ich mir dann, der lebt auch in dir und lebt in mir und er liebt mich. Er ist wirklich mein Vater und sorgt für mich, wie ein Gott, der nach der Blume schaut und nach den Vögeln schaut. Und dann bete ich das bekannte Gebet um Gelassenheit, dass man die Sorgen, die man sich macht, erstmal versucht einzuteilen. Das kennt ihr, das Gebet. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich lese es nochmal kurz vor. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Aber den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und ich denke, ich empfehle mir und ich empfehle uns diese Sortierübung, dass wir immer wieder neu die Dinge, die uns Sorge machen, da wirklich in dieses Raster einbauen und versuchen, nach der Größe zu sortieren. Das Dritte, was wir tun können, ist ein alternatives Leben leben. Das wäre wirklich eine Aufgabe für 2019. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allem trachten die Menschen, die Gott nicht kennen. Also die Menschen, die Gott nicht kennen, die sorgen sich tagtäglich. Wie der Trainer von Schalke 04, der macht sich Sorge, dass er Schalke verliert. Das ist mir völlig egal. Mir persönlich. Aber es zeigt, die Menschen machen sich wirklich so viel Sorgen. Das alles, nach dem allem trachten die Menschen, die Gott nicht kennen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Und jetzt kommt der Knaller, das alternative Leben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Wenn ihr andere Prioritäten in eurem Leben habt, dann werden plötzlich Dinge, die uns vormals so wichtig waren, werden zweitrangig und klein. Nachdem wir uns vor Augen geführt haben, dass Gott für seine Schöpfung sorgt, unser Ego auch zurechtbringt, wenn wir uns mal im Verhältnis zum großen Universum sehen, sind wir immer so groß, und um Gelassenheit gebetet haben, kommen wir nun zu diesem Finale. Ja, unser himmlischer Vater weiß, dass wir eine Menge Bedürfnisse haben, persönliche Bedürfnisse, aber es gibt etwas, was größer ist als mein persönliches Bedürfnis, nämlich zu trachten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird mir alles andere zufallen. Das Ziel ist wirklich dieses andere Leben, dieses alternative Leben, dass wir rauskommen aus unserem Hamsterrad der Sorgen und uns darauf konzentrieren, was will Gott denn überhaupt mit meinem Leben? Was will Gott denn durch mich tun in dieser Welt? Das ist doch ein ganz anderes Gefühl, das mir die Freiheit schenkt. Und diese Übung, die empfehle ich euch wirklich, dass wir uns neu fragen vor Gott im Gebet, Gott, was willst denn du, dass ich für dich tue? Was willst denn du, dass ich nächstes Jahr anpacke? Was willst denn du, dass verändert gehört? Wo soll im Reich Gottes, bedeutet ja, da herrscht Gott, da regiert Gott. Wo möchtest du, Gott, dass du regieren möchtest? Durch mein Zutun, durch meine kleine Hand, durch mein Engagement. Das darf nicht nur eine Übung sein, das soll unser Auftrag sein. Ich schlage vor, eine Zeit lang jeden Tag einfach mit dem Gebet der Hingabe zu beginnen. Das könnt ihr im Auto machen, wenn ihr zur Firma fahrt, könnt ihr zu Hause machen, am Kaffeetisch, ist egal. Es bedeutet, ich habe es mir kurz aufgeschrieben, ein Gebet, das wir beten können, heißt: Heiliger Geist, ich vertraue mich dir an. Gib mir heute mindestens eine Situation, in der ich üben kann, nach Gottes Reich zu trachten. Erfülle mich mit Liebe dafür und leite mich dabei. Ich wiederhole es nochmal. Heiliger Geist, ich vertraue mich dir an. Gib mir heute mindestens eine Situation, in der ich üben kann, nach Gottes Reich zu trachten. Erfülle mich mit Liebe dafür und leite mich dabei. Und dann schau mal, was passiert. Dann verändern sich die Prioritäten. Dann verändern sich die Prioritäten. Unser Fokus wird von diesem Sorgen weggerückt hin zu Gottes Auftrag für unser Leben, für Gott und für andere. Und das Letzte: Jesus gibt uns noch mit auf den Weg. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage habe. Es ist genug. Es ist wirklich genug. Lebe nicht in Angst vor morgen, sondern in der Gewissheit, ich möchte das Leben heute anpacken und nicht mir schon einen Kopf machen vor morgen, was alles kommen könnte. Dann dürfen wir diese Angst lassen vor morgen, dürfen sie hinter uns lassen, dürfen im Heute leben. Sorgen und Gottvertrauen erfüllen denselben Herzensraum. Das heißt, was in uns passiert ist, wenn wir uns viele Sorgen machen, dann erfüllt uns das. Dann drehen wir uns wirklich wie im Kreis, nur immer um das, was uns Sorge macht. Wenn wir aber Gottvertrauen in unser Herz, in unser Leben hineinlassen, dann schafft sich das Raum und die Sorgen wird kleiner und kleiner. Die letzte Übung ist also die, sich dran zu erinnern. Und ich denke, das Erste war: Du bist viel kostbarer als Blume und Vögel. Und Gott versorgt sie und er versorgt auch dich. Das Zweite, dass wir einsehen, dass unser Leben nicht immer 100% in Kontrolle sein kann. Wir dürfen nur begreifen und sehen, dass Gott der Schöpfer des Lebens ist, der viel größer ist. Das Dritte, leb dein Leben für Gottes Reich und mach seine Interessen zu deiner Priorität. Und das Letzte, lass die Angst vor morgen liegen, lass es sein und lebe im Heute in Gottes Gnade und Gegenwart. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Sorgen, ist interessant, bewahre unsere Herzen in Christus Jesus. Amen.